BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind heute Vormittag. Jetzt mit einem Menschen aus Unterfranken, dessen Lebensweg will ich in Kurzfassung mal so auf den Punkt bringen. Vom Papierverkäufer auf einem Würzburger Schulhof zum preisgekrönten Unternehmer, den ein großes Ziel antreibt. Die Welt, in der wir leben, die soll auch morgen und übermorgen noch lebenswert sein. Herzlich willkommen, Jürgen Schmidt.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Herr Wopser.
Ich habe Ihnen ja gerade so ein Ziel zugeschrieben, quasi, für das Sie arbeiten, die Welt, unsere Erde, so einen Lebensraum bleiben, ein Ort, wo gutes Leben möglich ist. Inwiefern können Sie so ein Ziel unterschreiben, das ich Ihnen da unterstelle? Passt das für Sie?
Das passt absolut, ja, natürlich. Da stehe ich dafür und da werde ich immer dafür stehen.
Und ich freue mich, dass wir jetzt 2 Stunden Zeit haben, um Ihre Aktivitäten zu besprechen an den Stationen Ihres Lebens entlang. Zum Beispiel eben die Zeit, als Sie als Jugendlicher begonnen haben, an Ihre Mitschüler Umweltschutzpapier zu verkaufen. Wir sprechen über den Weg von diesen Anfängen bis zum Erfolgsunternehmen Memo. Ja, und diesen Begriff der Nachhaltigkeit, der für Sie ganz wichtig ist, den füllen wir auch mal ganz grundsätzlich auf den Zahn. Was macht ihn aus? Was füllt ihn mit Leben? Wie viel hat Nachhaltigkeit mit Verzicht zu tun? Und wie kann sie unseren Alltag bereichern? Habe die Ehre mit Jochen Wopser. Heute im Gespräch mit Jürgen Schmidt. Er ist Gründer der Memo AG mit Sitz in Greusenheim, westlich von Würzburg ist es. Und von dort verschickt Memo jeden Tag nachhaltige Produkte nach ganz Europa, vom Recyclingpapier bis zur Mini-Solaranlage für den Balkon. Herr Schmidt, aber ganz aktuell beschäftigt Sie vor allem ein volles Programm, pickepacke voll, das Sie zusammen mit Ihrer Stiftung auf die Beine stellen. Das ist die sogenannte Zukunftswoche Mainfranken mit Veranstaltungen in der Stadt, auf den Dörfern. Später reden wir ausführlich drüber, aber jetzt zum Einstieg muss ich da einfach mal ansetzen, mich erstmal bedanken, dass Sie sich überhaupt die Zeit nehmen, mitten in der Zukunftswoche. Wie schwer war es, sich 2 Stunden loszueisen für Habe die Ehre heute?
Ja, gut. Also es sind natürlich mit 120 Veranstaltungen könnte ich jetzt natürlich auch bei ganz vielen noch dabei sein. Mhm. Aber die Zeit nehme ich mir ganz gerne, weil vielleicht haben wir ja auch noch die Möglichkeit, auf die Art und Weise den einen oder anderen dafür zu gewinnen, vielleicht bei einer Veranstaltung dabei zu sein. Es gibt ja auch Online-Veranstaltungen, die man von überall her eben, an denen man von überall her teilnehmen kann.
Und das spricht auf jeden Fall auch für ein gutes Zeitmanagement, das Sie da haben. Sie als umtriebiger Mensch, der sich ja mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, inwiefern gibt es denn auch sowas wie Nachhaltigkeitsfaktor im eigenen Zeitmanagement? Auf was achten Sie, wenn es darum geht, wie und für was Sie sich Ihre Zeit einteilen?
Also ich versuche vor allem gut zu planen. Das heißt, also ich mache mir wirklich jetzt für einen längeren Zeitraum, versuche ich meine Zeit gut zu strukturieren und versuche wirklich ja, eine Balance zu schaffen. Mhm. Vor allem eben auch eine Balance nicht nur mit Menschen, sondern auch Zeiten, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat, wo man dann Zeiten hat, mit denen man sich vielleicht auch selber mit Dingen etwas intensiver beschäftigen kann. Und es gelingt mir ganz gut, weil Zeitmanagement ist was ich sehr intensiv eigentlich jetzt die letzten Jahre betreiben musste, um die vielen verschiedenen Tätigkeiten auch unter einen Hut zu bekommen.
Und es geht ja beim Thema Zeiteinteilung auch darum, eben achtsam mit sich selbst umzugehen, also nachhaltig mit sich selbst sozusagen, seine eigenen Ressourcen zu kennen, zu berücksichtigen. Und vielleicht muss man ja auch achtsam mit sich selbst sein, um dann nachhaltig mit der Umwelt umzugehen.
Das ist ein toller Ansatz und den kann ich nur ganz und gar unterstreichen. Und ich glaube, dieses in sich reinfühlen und auch in das Gegenüber reinfühlen, mit dem man zu tun hat, das ist auch, ja, wenn ich so gucke, was bewegt Menschen und wie kann ich Menschen überzeugen, wie kann ich Menschen ansprechen, das ist sehr, sehr wichtig. Also hier ein Gefühl dafür zu bekommen, was treibt jemanden, Wertschätzung auch für das zu zeigen, was andere Menschen antreibt. Das sind Dinge, die ich in der Kommunikation für ganz wichtig halte und die mir auch helfen, Menschen von Ideen zu überzeugen.
Es gibt ja auch bei der Zukunftswoche im Programm einen Vortrag, da geht es genau darum, wie kann man innere Stabilität behalten, wie kann man sich die Zeit einteilen bei all dem Wirrwarr um einen rum. Und ich habe gestern mal bei der Vorbereitung zur Sendung nachgedacht, meine Kinder, ne, die sind 8 und 9. Wenn ich die so erlebe jeden Tag, dann kommt es mir manchmal so vor, als hätten Kinder so einen ganz natürlichen Zugang, ein Gespür dafür, was ihnen gut tut. Erwachsene verlernt es vielleicht manchmal, müssen sich das wieder zurückerobern. Kindern wollen sich bewegen, die gehen raus, machen das, was sie wollen, in die Natur wollen, entdecken. Wenn Sie sich mal zurückerinnern, wie war das bei Ihnen als Kind? Was hat Ihnen gut getan?
Also genau dieses mit rausgehen und draußen in der Natur sein. Ich bin ja in Kreuzwertheim aufgewachsen, in Miltenberg geboren. Meine Eltern haben in Kreuzwertheim dann gebaut und bin dort aufgewachsen. Wir waren am Ortsrand Und ich war eigentlich, ja, wenn es immer ging, den Tag draußen unterwegs, am Main vor allem auch, am Wasser. Das war toll, die Schiffe kamen vorbei. Bin öfter mit nassen Füßen nach Hause gekommen und war also einfach viel draußen mit meinen Freunden zusammen.
Das ist ein Jahrgang 63, ne?
Richtig, ja.
Genau. Und haben da eine Kindheit verbracht, Kreuz Wertheim. Wenn man es nicht kennt, ist ja wirklich so sozusagen an der Außengrenze von Unterfranken. Mhm. Auf der anderen Mainseite ist Wertheim, ist schon und Baden-Württemberg, mein Tauberkreis. Und ja, Hessen ist ja auch nicht weit von Miltenberg, ihrem Geburtsort. Jetzt im Rückblick hat es vielleicht so eine Prägung auch gehabt, dieses Aufwachsen in Sichtweite zu den Nachbarn drüben im anderen Bundesland?
Das kann ich schwer beurteilen, ob das tatsächlich irgendwo einen Einfluss hatte. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man jetzt gerade so in der Mitte Bayerns groß geworden ist oder so am Rand. Das mag schon eine Rolle spielen. Und so ein bisschen der Grenzgänger zwischen den Welten, ja, war ich dann später in manchen Situationen schon. Aber ich kann eigentlich vor allem sagen, ich habe da, wo ich aufgewachsen bin, einfach eine tolle, unbeschwerte, schöne Kindheit gehabt. Mhm. Mit einer Familie, wo es einfach gepasst hat und wo ich mich getragen gefühlt habe. Und das hat mich, denke ich, eigentlich geprägt, hat mir auch eine gewisse Sicherheit, denke ich, mir gegeben.
Sie sind ja ein Mensch, der diese Sicherheit dafür nutzt, Leuten, ja, auch ein Stück weit Sicherheit zu geben, durch ihre Aktivitäten Angebote zu machen, wo sie sich wiederfinden können. Sie wollen Leute zusammenbringen, wie jetzt bei der Zukunftswoche, stellen Dinge auf die Beine. Hat sich das schon abgezeichnet beim jungen Jürgen Schmidt, vielleicht schon im Grundschulalter, Anfang der 70er in Kreuz Wertheim? Das ist ein Macher?
Also das glaube ich jetzt, kam dann schon ein bisschen später. Wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, was bei mir prägend war, ich war immer schon eine Leseratte. Also ich war jemand, der Bücher und alles, was so rumlag, an Material verschlungen hat und habe mich für total viele Sachen interessiert. Wenn man mich so fragen würde, was sind ihre Schwächen und ihre Fehler, würde ich sagen Neugier.
Eine schöne Schwäche.
Und und Impulsivität vielleicht auch ein Stück weit, mein Herz zu sehr auf der Zunge zu tragen. Aber ich habe wirklich alles verschlungen, was irgendwo zu lesen war. Und war immer total interessiert an allen möglichen Dingen. Und dann stößt man natürlich auch auf Themen, die die Welt irgendwo bewegen zu dem Zeitpunkt, macht sich seine Gedanken und kommt damit in Kontakt, auch in persönlichen Kontakt, berührt einen.
Sie sind ja dann, als es auf die weiterführende Schule ging, ins Internat gegangen, zu den Benediktinern im Kloster Münster-Schwarzach, also im Landkreis Kitzingen. Gibt es auch heute noch ein Gymnasium, Internat glaube ich auch. Also ich habe mal geguckt, so gut 60 Kilometer weg von Kreuz Wertheim. Warum nicht der nähere Weg rüber auf die andere Mainseite nach Wertheim ins Gymnasium oder nach Miltenberg oder Marktheidenfeld?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich komme aus einem sehr katholisch geprägten Haushalt. Meine Mutter war sehr aktiv in der Kirchengemeinde und bei uns in der Verwandtschaft gab es tatsächlich jemanden, der als Frater, also als Bruder, im Kloster Münster-Schwarzach eben auch war. Dadurch gab es da eine Verbindung. Und die Schule dort hat einen exzellenten Ruf. Und ich war in der Schule jetzt nie der Klassenprimus, aber auch nicht der Schlechteste. Und meine Eltern haben sich eigentlich gewünscht, mir da einfach eine möglichst gute Ausbildung zu geben. Und Münster-Schwarzach hat damals, was eben im Wertheim nicht der Fall war, die humanistische Linie angeboten. Das heißt mit Latein als erster Fremdsprache, Englisch als zweiter und dann Griechisch. Und die hatten eigentlich gedacht, das wäre eigentlich für mich als Schüler wohl eine gute Geschichte. Haben damals noch nicht geahnt, wie sehr mich das Internat letztendlich dann auch prägen würde. Und ich bin als Zehnjähriger hatte total Lust auf dieses Internat und auch auf die Schule, weil da wurde viel geboten, da gab es tolle Sportstätten. Also es war auch wirklich attraktiv, dorthin zu gehen. Und ich hatte wirklich auch Lust, dort auf diese Schule zu gehen und bin dann auch gerne von zu Hause weggegangen.
Ist ja auch ein wunderbarer Ort, ne? Also so eine Welt für sich auch, dieses Kloster Münster-Schwarzach mit Schmiede, mit Metzgerei, mit Sternwarte. Und wenn man es mal aus einem theologischen Blickpunkt betrachtet, dann geht es ja bei Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein, also den Themen, die für Ihren Lebensweg entscheidend geworden sind, letztlich um die Bewahrung der Schöpfung. Mhm. Inwiefern spielt dieser theologische Ansatz für Sie eine Rolle bei dem, was Sie tun?
Ich habe das nie aus dem Religiösen heraus letztendlich so stark gesehen, sondern für mich war einfach wichtig, für mich war eben eine andere Eigenschaft von mir so ein bisschen Perfektionismus. Und ich neige dazu, ganzheitliche Gesamtlösungen zu finden. Und ich habe immer gesagt, was brauchen wir, damit wir auf dieser Erde in Zukunft gut leben können? Und da spielt dann einfach das Ökologiethema, das Nachhaltigkeitsthema eine ganz, ganz große Rolle. Und das war also weniger aus dem religiösen Kontext herausgegeben, sondern eher mehr so aus diesem, eine Gesamtlösung, eine systemische Lösung für alles zu finden. Ja, und da sind das einfach unabdingbare Puzzlesteine für mich.
Sie haben gerade gesagt, das Internat hat Sie stark geprägt. Mhm. Was war denn das Prägende oder was ist das Prägende aus dieser Zeit?
Dass wir damals als Lehrer tatsächlich viele Patres noch hatten, die den Lehrauftrag ganz anders verstanden haben. Da ging es nicht um Stoffvermittlung, sondern da ging es wirklich darum, eine Lebenshaltung eben auch zu vermitteln, ein Weltbild zu vermitteln, ein humanistisches Weltbild zu vermitteln. Das hat mich sehr geprägt. Und auch die Erzieher, also die Präfekten dann im Internat, das waren Menschen, bei denen man immer eine Ansprechstation hatte, die einen in jeder Hinsicht unterstützt haben. Und das war einfach deutlich mehr, als man jetzt in einer normalen Schule einfach bekommen würde. Und was natürlich auch toll war, es gab dort eine Menge Lesestoffe.
In jeder große Hinsicht Bibliothek,
wieder für mich. Genau,
gut große für die Leserate. Ja, genau. Vielleicht abschließend für den Blog, ist mir gestern eingefallen, ich hatte mal den heutigen Zellerar von Münster-Schwarzach hier bei Habe die Ehre, den Pater Christoph. Mhm. Der macht die Sternwarte da, ist also begeisterter Sternengucker und auch ein Experte für Nachhaltigkeit. Der treibt nämlich voran, dass das Kloster Münster-Schwarzach sozusagen ein nachhaltiger Ort ist in vielerlei Aspekten. Inwiefern verfolgen Sie das aus der Ferne, was sich da tut?
Also ich habe es aus der Ferne tatsächlich ein bisschen verfolgt und finde es sehr, sehr vorbildlich und war auch wirklich überrascht, jetzt gerade in diese Richtung dort so viel zu finden an Aktivitäten in den letzten Jahren. Und es hat mich sehr gefreut.
Heute im Jahr 2024, da ist Jürgen Schmidt, ein erfolgreicher Unternehmer, mehrfach ausgezeichnet als Trendsetter der Nachhaltigkeit, heißt es zum Beispiel in einer Lobesrede auf ihn. Aber Herr Schmidt, gehen wir mal in Gedankengut 40 Jahre zurück ins Würzburg der 70er, frühen 80er. Da waren Sie junger Kerl, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, Gymnasiast am Riemenschneider-Gymnasium. Und da fing es an mit Ihnen und dem Unternehmertum im Zeichen von Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Wissen Sie noch, wann und wie Sie zum ersten Mal davon gehört haben, dass es Schulhefte aus Recyclingpapier gibt, für die keine Bäume gefällt werden müssen?
Das ist eine gute Frage, weil genau dieser Punkt, den kann ich Ihnen direkt gar nicht mehr beantworten. Aber das kam natürlich über ganz viele Impulse, die eigentlich schon in den Jahren davor ein Stück weit mich geprägt haben. Mhm. Ich bin ja vom Internat Münster-Schwarzach, dann mit der 10. Klasse, in der 11. Klasse nach Würzburg gewechselt, weil das St. Egbert-Gymnasium damals noch keine Kollegstufe angeboten hat. Und dann aufgrund des altsprachlichen Zweigs eben ins Riemenschneider-Gymnasium gekommen. Ja. Und ich habe eigentlich in der Zeit, in der ich in Münster-Schwarzach groß geworden bin, waren ja die ganzen prägenden Dinge. 1972 kam der Bericht an den Club of Rome raus, wo es erstmal um die Grenzen des Wachstums ging. Mhm. Dann gab es 1976 die Seveso-Katastrophe, wo das Thema Chlorchemie zum Beispiel ganz stark im Mittelpunkt stand. Dann Anfang der 80er war Waldsterben, saurer Regen ein großes Thema.
Ja, das lag alles, so in der Luft.
Ne? Ja, das sind alles Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe. Ja. Und dann zurück. Und das hat dann dazu geführt, dass das Papierthema mich, als ich es erfahren habe, eigentlich sofort gegriffen habe. Weil da waren die ganzen Punkte mit dabei. Papier hat einen hohen Energiebedarf bei der Herstellung gehabt. Damals wurde mit Chlor gebleicht, hat also genau zu diesen ganzen Problemen beigetragen. Und das hat mich dann ganz schnell motiviert zu sagen, okay, das ist auch ein Stoff, der in der Schule halt viel benutzt wird. Da könnte man doch was machen.
Mhm. Papierherstellung ist ja eigentlich schon länger eine Geschichte, die mit Recycling zu tun hat. Also ganz früher, da wurde es aus alten Lumpen gemacht. Dann, ich war vor kurzem mal wieder in der Papiermühle in Homburg am Main, ist ja auch nicht weit weg von Ihrem Ort, Kreuzwertheim. Da ist viele Jahrzehnte industriell neues Papier aus alten Akten von Behörden gemacht worden. Mhm. Aber wie unterscheidet sich das jetzt von dem Recyclingpapier, über das wir in Ihrem Fall sprechen, von dem Sie als Jugendlicher umweltbewusster Mensch gehört haben?
Mhm. Also damals hieß es ja Umweltschutzpapier, ja. Und es gab eine Schweizer Fabrik, die tatsächlich dann als eine der ersten angefangen hat, eben nicht nur sagen wir mal, niedrigwertige Papierwaren wie Kartons oder Verpackungsmaterialien oder Schrenz, wie man das sagt, aus Recyclingpapier zu machen, sondern tatsächlich eben grafische Papiere, beschreibbare Papiere. Die waren am Anfang qualitativ jetzt auch nicht so toll und auch ziemlich grau und man hatte noch nicht diese ganzen technischen Verfahren, die man heute an der Stelle hat. Aber es war was Neues, weil ein grafisches Papier aus Altpapier in der Form, das eben tatsächlich eben für Stühle, für Blocks, für Kopierpapier, für viele andere Sachen eben benutzbar war, das gab es damals nicht, das war neu.
Mhm. Und Sie haben dann angefangen, als 17-Jähriger, glaube ich, am Riemenschneider-Gymnasium Sammelbestellungen auf den Weg zu bringen von Ihren Mitschülern. Ich habe gesehen, Sie haben auch so einen handgeschriebenen Zettel dabei, mit dem Sie damals die Werbetrommel gerührt haben. Mhm. Die Anfänge waren demnach ganz klein?
Ganz, ganz klein. Also ich hatte damals einen Freund, der war aus Bad Pyrmont. Mit dem habe ich angefangen zusammen, weil bei dem ganz in der Nähe gab es einen Großhändler, einen der ersten Großhändler für dieses Schweizer Umweltschutzpapier. Und der kam dann eines Tages an, nachdem wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, sagt, komm, das versuchen wir mal, das möchten wir bei uns jetzt verkaufen in der Schule, in unseren Klassen, kam der mit einer Reisetasche und hatte da die ersten Hefte dabei. Also es waren wirklich kleine, ganz kleine Mengen und dann haben wir das den Schulkameraden gezeigt und die Preise waren gut und ja, und dann ging das so seinen Gang. Dann wurde es immer mehr letztendlich.
Also die ersten gingen so unter der Hand weg?
Weg, genau.
Und dann haben Sie einen Stand aufgebaut oder wie lief es genau ab?
Also ich habe sehr, sehr viel einfach persönlich gemacht. Ich kann mich noch erinnern, dass dann irgendwann der Englischlehrer wirklich Mitleid mit mir hatte, weil ich permanent mit meinen Papieren in die Schule gelaufen bin und sie dann auch teilweise am Ende des Tages wieder heimgeschleppt habe. Ja, genau. Und der dann tatsächlich mal, ich hatte Englisch-Leistungskurs und Religion-Leistungskurs, hat der Englisch-Leistungskurs, der hat mich tatsächlich dann unterstützt und hat sogar mal irgendwie dann in der Stunde gesagt, jetzt zeig mir doch mal eins von den Dingern, was ist denn da das Besondere dran? Und hat mir dann mitten in der Stunde im Block abgekauft. Und das war natürlich so ein bisschen ein Jackpot. Aber
heute würde man, glaube ich, neudeutsch Testimonial dazu sagen. Also irgendwie ein Promi, der sozusagen die Produkte gut findet.
Ja, und der Englischlehrer war auch sehr beliebt.
Ja, das ist gut.
Mhm. Ja. Also von der Schule her war es eher neutral, weil so wirtschaftliche oder gewerbliche Aktivitäten an den Schulen waren natürlich nicht gern gesehen. Mhm. Und das heißt, es wurde dann schon geduldet, dass ich in der Pause dann halt auch mal irgendwo einen Stand aufgebaut habe und da informiert habe und Flugblätter verteilt habe. Aber es war jetzt nicht so, dass die Schule das dann damals groß gefördert hat. Mhm. Das kam später dann tatsächlich dadurch, dass die Schüler mit Verantwortungen eben sich auch in dieser Rolle gesehen haben, Schulmaterialien zu besorgen und dass die da viel Aktivitäten eben in den Schulen unternommen haben.
Ich fand es interessant, weil ich bin ja in Main-Tauber-Kreis groß geworden, also in Baden-Württemberg, aber ganz in der Nähe auch von Würzburg. Und ich kann mich erinnern, es muss in den 80ern gewesen sein, ich habe 1993 Abi gemacht, da ging bei uns in der Schule, gingen auch Listen rum, wo man sich eintragen konnte, ich will Schulhefte, Blöcke aus Umweltschutzpapier bestellen. Also da gab es dann auch die SMV, die Schülermitverantwortung, und die haben da auch so Sammelbestellungen auf den Weg gebracht. Kann es sein, dass Sie dann da der Netzwerker gewesen sind, der das initiiert hat sozusagen?
Also das ist nicht ganz unwahrscheinlich, weil wir haben tatsächlich damals für den nordbayerischen Raum alle Schulen angeschrieben und haben tatsächlich da geworben und haben die Schülermitverantwortungen eben angegangen. Und das hat sich eben ja auch so entwickelt. Die allerersten Versuche waren eben von uns selbst in unserer eigenen Schule mit den Schulkameraden, dann eben, wie gesagt, mal der Versuch, einen Stand zu machen in der Schule. Und dann kamen wir auf die Idee, komm, lass uns Flugblätter drucken und am Morgen mit dem Auto, das war damals der Kombi meines Freundes, in eine andere Schule fahren. Und dann sagen, okay, in der Pause gibt's was. Ja, und dann haben wir uns vor das Schultor gestellt, haben am Morgen die Flugblätter verteilt um 8 und sind dann in der großen Pause praktisch mit dem offenen Kombi vom Schultor gestanden und die Leute kamen dann raus und haben gekauft, bis dann irgendwann der Direx kam und dann gesagt hat, dürft ihr das überhaupt, zeigt mal euren Gewerbeschein und so. Wir hatten Gott sei Dank einen. Und so ging das los und dann wurde aber relativ schnell ein Versandhandel draus. Das heißt, dass wir dann wirklich gesagt haben, wir schreiben diese Schüler mit Verantwortung, die wir dann darüber, über diese Aktion auch kennengelernt haben. Da hatten wir dann Adressen, dann kamen Leute auf uns zu, dann kann man auch später nochmal was nachbestellen und so. Und dann kamen wir eben auf die Idee zu sagen, wir schreiben jetzt alle Schüler mit Verantwortungen an und bieten da eben dann gerade auch zum Schuljahresanfang diese Sammelbestellaktionen.
So ist es dann ins Rollen gekommen. Was genau alles daraus entstanden ist, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ausführlicher, weil das ist extrem spannend. Was haben Ihre Eltern denn dazu gesagt?
Meine Eltern haben das total unterstützt. Und das ist was mir halt wirklich auch, ja, was mir den Start total erleichtert hat. Schon in der Anfangsphase war es so, dass sie mich eben auch finanziell unterstützt haben. Also die ersten größeren Bestellungen, das Geld kam von meinen Eltern. Und sie sind da auch ins Risiko gegangen. Und dann auch später, da kommen wir vielleicht noch dazu, wo dann tatsächlich dann auch das Versandhaus Memo gegründet wurde, da waren sie auch wieder dabei. Und wir haben da ziemlich viel Geld zum Start investiert. Und meine Eltern waren tatsächlich auch bereit, eine Hypothek auf ihr Haus dafür aufzunehmen. Und das, da bin ich ihnen bis heute sehr, sehr dankbar für dieses große Vertrauen, was sie da in meine Aktivitäten hatten.
Irgendwann wollte mal ein Schuldirektor einen Gewerbeschein sehen von Jürgen Schmidt beim Ökopapierverkauf auf dem Schulhof, zum Beispiel auf dem Hof des Würzburger Riemschneider-Gymnasiums. Und Herr Schmidt, Sie haben ja ein Abi gemacht, 1982 war es, wenn ich richtig recherchiert habe. Und ein Blick in Ihre Vita verriet mir auch, 1982 haben Sie auch Ihr erstes Gewerbe angemeldet. Der Name müsste gewesen sein, Jürgen Schmidt, Handel mit umweltfreundlichen Produkten.
Richtig.
Richtig, sehr gut. War das noch zu Schulzeiten? Gab es da so eine Überlappung oder war das dann direkt nach dem Abitur?
Ich glaube, ich habe es direkt mit der Volljährigkeit, als es möglich war, dann eben gemacht, weil ich hatte, wie gesagt, einen Kollegen, der dann nach Norddeutschland zurückgegangen ist nach der Schule und mit dem ich das am Anfang hatte. Und der hatte das erste Gewerbe sozusagen, ja. Und wir haben dann uns die Räume ein bisschen verteilt und ich habe eben mich weiter um die bayerischen Schulen gekümmert und er sich dann um die in seinem Kreis oben in Ostwestfalen. Und dann habe ich natürlich auch ganz schnell mein eigenes Gewerbe angemeldet.
Da müssen ja dann Faktoren gewesen sein, wo Sie gesagt haben, Mensch, es könnte schon was werden mit diesem Gewerbe. Wissen Sie noch, wann Sie gedacht haben, das läuft gut, das könnte ein Geschäftsmodell sein, mit dem kann ich nicht nur Gutes tun, sondern auch Geld verdienen?
Ja, das war eigentlich von Anfang an immer schon so eine Eigenschaft.
Also Sie haben auch so ein Händlergen, ne?
Absolut, ja. Ich glaube, das hat von meinem Opa geerbt. Der war auch so ein Unternehmertyp, der über Jahrmärkte mit einer Bude gefahren ist und der später eine Heißmangel dann aufgebaut hat und Haushaltsgeräte aus dem Keller raus vertrieben. Das ist so ein bisschen, glaube ich, da bei mir hängen geblieben. Ich habe auch schon in Münster-Schwarzach meinen Klassenkameraden Sammelbestellungen Schallplatten damals verkauft, weil Musik ist auch so ein ganz großes
Hobby. Da wäre ich auch dabei gewesen als Kunde da.
Und später, als das ökologische Thema mich dann gepackt hat, da war das natürlich dann auch ganz klar, dass ich gesagt habe, na, da kann ich mir ein paar Euro dazu verdienen. Und wir haben auch tatsächlich in der Zeit, schon in der Kollegstufenzeit, auch ein bisschen Geld damit verdient, haben das zur Seite gelegt, haben dann halt immer mehr Produkte davon gekauft.
Mal ganz grundsätzlich, das ist ja so eine Balance, die man dann auch findet, idealistische Ziele auf der einen Seite, aber Wirtschaftlichkeit, also muss auch was bei rumspringen, man muss davon leben können. Ist das eine Balance, die Sie als Unternehmer in Ihren Jahrzehnten mühelos schaffen oder muss die auch mal immer wieder neu hinterfragt oder neu austariert werden?
Ich glaube, dass es bei mir eher so ist, dass die Motivation, das Intrinsische, Dinge voranzubringen, die Neigung dazu, dann möglichst den Profit in den Vordergrund zu stellen, eigentlich weit schlägt. Und das sieht man eigentlich auch ganz exemplarisch. Und ich habe da meine Kollegen auch die ersten Jahre bei Memo sehr, sehr gut mitnehmen können. Wir haben im Prinzip nie Geld aus der Firma rausgezogen, sondern immer alles reinvestiert. Mhm. Und ich habe eigentlich die wirtschaftlichen Themen und den Profit oft eigentlich auch ein bisschen zu sehr zurückgestellt. Und es war gut, dass ich da im Kollegenkreis, im Vorstandskreis auch dann später Korrektive hatte, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht allzu unsinnige Sachen wieder mache.
Sie haben ja dann während der Papierhandel so lief, auch ein Studium begonnen, BWL.
Richtig, ja.
Als ökologiebewegter Student in Würzburg, Betriebswirtschaft. Waren Sie da ein Exot oder gab es da mehr so Typen wie Sie?
Na, das war schon, also ich kam mir ja ein bisschen, ich habe es damals gesagt, alienated vor. Also so ein bisschen wie ein Alien in diesem Studiengang.
Hatten Sie so lange Haare und einen Bart oder ist das Klischee?
Das weniger, sondern die anderen hatten so gefühlt alle schon irgendwie ihre Aktenköfferchen und so die Karriere im Konzern so im Kopf. BWL war damals auch in Würzburg sehr konservativ geprägt. Mhm. Ich habe damals eigentlich nur ganz wenige Vorlesungen besucht, weil man sagte mir, du musst in die Mathe-Vorlesung gehen, sonst verlierst du da sofort den Anschluss. Dann bin ich da halt reingegangen und ansonsten eben BWL und VWL ein paar Vorlesungen gehört. Aber so richtig mich auch anfreunden mit dem, was dort gelehrt wurde, konnte ich mich nie.
Und in Ihrer Vita, kann man ja verraten, steht hinter Studium ohne Abschluss.
Genau, richtig. Also ich wurde dann irgendwann so zum Vordiplom exmatrikuliert, weil ich einfach nicht mehr da war.
Den Schmidt, der ist unhaltbar.
Genau. Und ja gut, es hat nicht geschadet.
Nee, stimmt. So sitzt man hier zusammen, ne?
Ja, aber es kam ja tatsächlich dann auch noch eine Zeit, wo ich den wirtschaftlichen oder die wirtschaftliche Ausbildung tatsächlich auch dann genießen konnte. Auch da haben meine Eltern wieder ein bisschen Druck gemacht und haben gesagt, du mit Abitur, ja, bist du Hilfsarbeiter. Unabhängig von deinen ganzen wirtschaftlichen Aktivitäten, die wir natürlich auch unterstützen, du solltest schon irgendwie eine Ausbildung haben. Und dann kam das zweite Hobby zum Tragen, nämlich das Thema Musik. Und ich war ja dann im St. Benedikt, in der Benediktstraße in Würzburg in der Stadtmitte. Und da war ziemlich um die Ecke ein Hi-Fi-Laden. In dem war ich sehr, sehr viel, weil ich habe mich mit Musikanlagen damals auch ziemlich beschäftigt. Und die haben dann irgendwann gesagt, wenn du eh ständig bei uns bist, dann arbeite doch mit. Genau. Und dort habe ich eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und später auch eine Handelsfachwertausbildung, also eine Art Meisterausbildung im Handel, was dann auch ein solides Fundament war letztendlich für meine weitere Tätigkeit.
War das das Elektroland Zimmermann?
Richtig, das war das Elektroland Zimmermann, genau.
Und Sie haben 1990 dann eine Firma gegründet, die heißt Memo, bis heute. Mittlerweile ist es eine Memo AG, redet man noch drüber. Und ich glaube, es war im alten Zollamt hier in Würzburg, im alten Hafen, da hatten Sie die ersten Räumlichkeiten von Memo. Ist das korrekt? Da gab es erstmal einen Keller. Ich habe nämlich ein Video gesehen von 2011, wo Sie so ein bisschen an Ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren. Und es gab wohl auch Räume, in denen es ziemlich kalt war im Winter. Und da erzählen Sie, Mensch, wir haben die Pakete mit Handschuhen packen müssen. Wie provisorisch waren das am Anfang?
Ja, es war natürlich schon, ich brauchte einfach Lagerfläche. Und im Keller gab es sehr, sehr günstige Lagerfläche. Und dann habe ich da halt 200, 300 Quadratmeter angemietet. Aber da war kein Licht, da war wirklich, das war reines Lager, da waren Holzverschläge. Da konnte man nicht arbeiten jetzt in dem Sinne. Und irgendwann haben wir dann angeboten bekommen, dass im Dachgeschoss eben eine kleine Fläche frei geworden war. Und im Dachgeschoss oben, das war wenigstens mit Licht, mit Fenstern. Man konnte dort auch ein Büro einrichten. Aber der Nachteil war, es war nicht beheizt. Und es war im Sommer brutal warm und im Winter brutal kalt. Und wir haben dann da zwar so ein paar Heizlüfter reingestellt. Das war auch, glaube ich, nicht so ganz unkritisch. Aber das hat nicht ausgereicht, um dort diese Fläche eben dann vernünftig zu beheizen. Aber das war der Start dort und es war ja eine ganz eigene Atmosphäre. Später haben wir dann im Zollamt weitere Stockwerke, weil das Unternehmen ist ja gewachsen, dazu gemietet und waren dann im Erdgeschoss mit einer großen Fläche. Und da haben wir dann tatsächlich auch unsere Büros dann von Memo gehabt.
Und die hatten dann auch eine Heizung?
Die hatten dann auch eine Heizung und da gab es dann eine vernünftige Computeranbindung und alles, was man sich so wünscht, genau.
Jürgen Schmidt ist ein Anpacker, ein Macher, der die Dinge angeht. Zum Beispiel die Gründung von Memo, dem Firmenausstatter für Umweltbewusste, wie es damals am Anfang hieß. Herr Schmidt, vielleicht nochmal, füllen wir mal Memo so ein bisschen auf den Zahn. Es ist ein Versand vor allem in erster Linie. Firmenausstatter, das heißt am Anfang waren vor allem Geschäftskunden die Leute, die die Sachen bestellt haben. Ne?
Genau, also im Vorfeld von Memo haben wir ja vor allem Großhandel betrieben, das heißt, wir haben eine Weltläden beliefert und haben Schulen beliefert. Aber dann ist mir irgendwann ein Katalog von einem Büroversender auf den Schreibtisch geflattert, den ich ganz gut fand und habe mir gedacht, sowas müsste man mal mit ökologischen Produkten machen, also auch um gewerbliche Kunden letztendlich hier anzusprechen. Und das war die Gründungsidee von Memo, deswegen auch ein neuer Name damals. Vorher hießen wir Recover, das war immer ein bisschen schwierig auszusprechen, vor allem für die Franken.
Recover.
Das war dann Recover, ja.
Recover.
Ja. Ja. Und
Memo geht Memo, da einfacher.
Memo ist ein Begriff einfach aus dem Bürobedarf und deswegen haben wir den auch gewählt. Und ja, und wir haben dann, diese Idee kam bei meinen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich damals gearbeitet habe, gut an. Und ich konnte sie überzeugen, mit mir zusammen eben dann tatsächlich eine GmbH zu gründen und ein Versandhaus aufzumachen, das heißt den ersten Katalog zu drucken. Das war natürlich auch eine Rieseninvestition. Weil
war
wir
das
mussten,
ein dickes Ding, dieser erste Katalog?
Nee, der war, hatte 40 Seiten und 700 Produkte etwa, 10.000 Auflage gedruckt, übrigens in der Klosterdruckerei von Münster-Schwarzach.
Bei
Bruder Sturmius.
Hoffentlich auf Umweltschutzpapier.
Natürlich auf Umweltschutzpapier. Papier. Und das war der Start und die vier, wir vier Gesellschafter, also Ulrike Wolf damals und Helmut Kreis und Thomas, der noch dabei war, Thomas Wolf, wir haben gemeinsam halt sehr viel Geld in die Hand genommen. Die Eltern haben uns da auch sehr unterstützt und haben dann die Erstlagerausstattung und den Katalog eben finanziert. Und ab da ging es aber wirklich auch stürmisch nach oben, kann man sagen.
War schon Neuland, was Sie da betreten haben, ne? Also so Ausstattungen für Firmen ganz auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ökologie ist natürlich auch ein sinnvoller Bereich, weil da kommt ja ganz viel zusammen an Materialien, was da jeden Tag so verbraucht wird, an Papier, an Büroartikeln und so weiter. Und es gibt ja vom Ratzefummel, vom Radiergummi immer noch bei Memo, also Bürowaren sind auch nochmal wichtig, aber immer noch wichtig, aber man kriegt ja mittlerweile auch, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Solaranlage für den Balkon bei Ihnen, ein Sofa, Textilien, Naturkosmetik und eben auch für Privatleute mittlerweile.
Richtig. Wir haben angefangen, klassisch eben wie der Firmenausstatter für Umweltbewusste wirklich Gewerbebedarf zu machen, Bürobedarf. Dann kamen später relativ schnell auch Werbeartikel und auch die ersten Möbel dazu. Und über die Werbeartikel kamen wir dann zum Beispiel eben auch Werbetextilien dazu, weil Bio-Baumwoll-T-Shirts gab es damals nur sehr teuer und wir wollten die auch für den Werbemittelmarkt anbieten und haben dann versucht, die auch in günstigeren Preisklassen anzubieten. Und da kamen natürlich viele private Kunden auf uns zu und wir hatten immer mehr davon. Und das hat dann dazu geführt, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt auch sehr gezielt eben das Sortiment für die Privatkunden eben ausgebaut wurde.
Es wird ja oft von umweltfreundlicher Produktion gesprochen bei Artikeln. Gibt es das eigentlich umweltfreundlich oder ist es eher umweltverträglich? Ist also Produktion immer nicht so freundlich? Unfreundliche dann, oder?
Danke, ich habe genau darauf in den ersten Jahren penibelst geachtet, dass das Wort umweltfreundlich bei keinem Produkt bei uns jemals vorgekommen ist im Katalog.
Ganz bewusst dann.
Ganz bewusst, weil ich sage, jedes Produkt, jede Produktion belastet die Umwelt. Und deswegen kann man nur von umweltverträglicher oder umweltgerechter oder eben dann bestimmte Attribute wie weniger Wasserverbrauch oder recyclingfähig oder langlebiger sprechen, aber nicht von dem Begriff umweltfreundlich.
Und es beinhaltet natürlich auch, dass Sie da einen guten Kontrollmechanismus haben müssen. Also Sie müssen ja gewährleisten als Firma, das, was wir anbieten, das erfüllt wirklich die Kriterien, das sind keine schwarzen Schafe darunter. Wie machen Sie das?
Das ist dann tatsächlich, glaube ich, das, was auch die Kernkompetenz von Memo heute noch ist, was wir über viele, viele Jahre aufgebaut haben, eben ein Produktmanagement. Am Anfang war es tatsächlich ein Fragebogen, der hatte dann 16 Seiten. Da haben wir alles abgefragt, was es an Schadstoffen, an Problemthemen zu einzelnen Produkten eben geben kann. Und mit dem größer werdenden Sortiment, es kamen natürlich auch soziale Themen dann dazu, weil wir Produkte beschafft haben, die es eben dann jetzt nicht in Europa gab. Wir haben dann Elektronikprodukte dabei gehabt, wir haben Batterien dabei gehabt, wir haben Energiesparlampen dabei gehabt, die teilweise aus der Produktion in Asien kamen. Dann waren die Themen natürlich auch wichtig. Dann haben wir das eben abgefragt, aber dann ging es ja, dann haben wir die Fragebogen zurückbekommen von den Firmen und dann ging die Arbeit eigentlich erst los. Dann haben wir mal reingeguckt.
Man muss ja erst wissen, auswerten und kontrollieren. Dann
genau,
auch,
wissen die überhaupt, wovon die reden, was die da ausgefüllt haben. Und dann tatsächlich dieses Know-how aufzubauen, worauf muss ich bei den einzelnen Produkten achten, das war wirklich eine große Aufgabe der ersten 10 Jahre. Und was uns heute natürlich oder zunehmend dann auch geholfen hat, war, dass es eben Labels gibt, die viele dieser Kriterien bereits abdecken, sowohl im sozialen als auch im ökologischen Bereich,
ist ja auch
auf
ein
die
Thema.
Wir uns dann ein Stück weit eben stützen konnten.
Dann ein Stichwort Lieferketten, wo kommen die Sachen eigentlich her? Ist ja auch ein Thema, was jetzt auch im politischen Diskurs ja stärker an Bedeutung gewonnen hat. Sie waren ja da ein Stück weit Vorreiter sozusagen. Sie sind vorangegangen, bevor die Politik sozusagen das Thema für sich entdeckt hat.
Ja, es ist schön, dass es das Lieferketten-Sorgfaltspflichtsgesetz, wie es heißt, jetzt gibt.
Bisschen sperriger Titel.
Dass es hier tatsächlich jetzt breit in die Umsetzung kommt. Auch wenn das im Moment für manche Unternehmen natürlich auch ziemlich nervig ist, weil es mit hohem bürokratischen Aufwand verbunden ist. Aber da gibt es auch zukünftig Lösungen, die, glaube ich, in eine ganz neue Richtung weisen. Aber genau das war das, was wir damals eben versucht haben umzusetzen, ganzheitlich die Lieferkette anzugucken, auch zu schauen, wie lang sind Lieferwege, regionale Produktionen zu bevorzugen, auf Sozialstandards zu achten, also wirklich nur einen 360-Grad-Blick auf die Produkte zu haben.
Wir haben jetzt noch eine gute Minute in dieser ersten Stunde. Ich hatte noch viele Fragen. Das Stichwort ganzheitlich will ich noch mal kurz aufgreifen als letzten Gedanken, weil bei Memo ist es ja so, dass, soweit ich das beurteilen kann in meiner Recherche, dass eigentlich auf allen Ebenen des Unternehmens so eine Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Das geht los bei einer Kinderbetreuung vielleicht oder niedrigen Hierarchien. Aber zum Beispiel, es gibt ja diese Memo-Box, um Verpackungsmüll auch zu vermeiden. Vielleicht noch ein Wort dazu. Was steckt hinter der Memo-Box?
Da steckt ein System dahinter, bei dem Produkte letztendlich dann direkt wieder in der jeweiligen Box, auch wenn sie verbraucht sind, zu uns zurückgeschickt werden können. Denn alles, was Memo verkauft, nimmt es auch wieder zurück und kümmert sich um eine gute Entsorgung, beziehungsweise vor allem natürlich auch um ein Recycling und eine Weiterverwendung. Und dazu ist die Memo-Box natürlich hervorragend geeignet. Das ist ein Pfandsystem mit einer Box, die eben ganz viele Durchläufe schafft und das wir im Versand grundsätzlich überall einsetzen, wenn der Kunde es möchte.
Und Nachahmer schon gefunden?
Es gibt jetzt natürlich mehr Lösungen im Markt zukünftig. Gerade im Textilbereich gibt es gerade Ansätze, auch entsprechende Verpackungen zu machen. Aber so richtig durchgesetzt hat sich da auch noch kein System.
Jürgen Schmidt, wissen Sie noch, was Sie am 30. Oktober 2011 gemacht haben?
Lassen Sie mich raten, aber das müsste die Verleihung des Deutschen Umweltpreises gewesen sein, richtig?
Richtig, wir haben es nicht abgesprochen. Sie haben es doch auf der Pfanne. 2011 war es, ne? Im Herbst. Richtig. Da haben Sie in Stuttgart den Deutschen Umweltpreis verliehen bekommen aus den Händen des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Muss man vielleicht mal die Hausnummer noch ein bisschen erläutern. Das ist die höchst dotierte Umweltauszeichnung in Deutschland. Wirklich ein sehr renommierter Preis. Welche Erinnerungen haben Sie denn an diesen Tag, an diesen 30. Oktober 2011?
Es war vor allem richtig aufregend. Weil gleich am Morgen Pressetermine, Interviews und dann den ganzen Tag ein komplett durchgetaktetes Programm. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt jeden Tag den Bundespräsidenten trifft und die Gelegenheit hat, sich mit dem auszutauschen und dann mit ihm auf der Bühne steht. Und wobei man dazu sagen muss, die DWU hat ja Erfahrung damit und hat uns wunderbar durch diesen Tag geleitet auch.
Also die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die den Preis auslobt.
Mhm. Ja. Und von daher war es dann tatsächlich auch ein Tag, den man ein Stück weit auch genießen konnte. Ich hatte ganz viele MitarbeiterInnen aus der Memo AG mit dabei. Und es war also auch einfach ein schönes Fest in Stuttgart.
Ja, ich habe in der Mainpost, in unserer Tageszeitung hier, habe ich gelesen, einen Artikel von damals im Internet. Sie haben damals wohl extra einen Bus geschartert. Richtig. Vom Firmensitz in Kreuzenheim nach Stuttgart. An Bord eben viele Leute, viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter. Warum war Ihnen das so wichtig, dass Sie da nicht allein nach Stuttgart gurken, sondern die Menschen dabei sind?
Ja, weil das ja auch ein Stück der Philosophie von Memo von Anfang an war. Ich habe schon bei der Gründung waren wir ja zu viert und wir haben damals die Anteile am Unternehmen ja auch schon zu viert untereinander aufgeteilt und später dann ein Modell entwickelt, wie wir alle Mitarbeiter des Unternehmens, Mitarbeiterinnen des Unternehmens nicht nur am Gewinn, sondern auch am Kapital beteiligen. Und das ist ja auch ein Teil der Memo-Philosophie, da geht es ja nicht nur um ökologische Produkte und Nachhaltigkeit im Produktsortiment, sondern eben darum, auch ein Unternehmen zu haben, das auf der sozialen Seite genau dieselbe ganzheitliche Philosophie hat. Und dazu gehörte eben ganz viele Unternehmer, eine Unternehmerkultur im Unternehmen letztendlich auch zu schaffen und alle eben dann auch da mitzunehmen. Und deswegen war mir es auch so wichtig, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Preisverleihung dabei waren.
Ich denke, das wird wahrscheinlich auch mit reingespielt haben, das, was Sie gerade angesprochen haben, warum sie den Preis überhaupt bekommen haben. Eben einerseits dieses Vordenken in Richtung Recycling, Nachhaltigkeit, aber eben auch, dass sich das fortpflanzt im gesamten Unternehmen. Was waren noch Gründe für den Preis? Sie haben das ja wahrscheinlich erläutert bekommen in der Laudatio.
Ja, also vor allem ist es ja mein Wunsch gewesen, Ökologie in neue Märkte reinzubringen. Zum einen eben mit dem Start von Memo in den Bereich Unternehmen, dort Recycling und nachhaltige Produkte hoffähig zu machen. Dann ging es mir aber auch vor allem zunehmend darum, dass ökologische Produkte auf den Markt kommen, die sich jeder leisten kann. Also ökologischen Konsum tatsächlich massentauglich zu machen und ein bisschen aus der Nische und aus der Blase rauszukommen. Und das war über viele Jahre hinweg mein ganz starkes Anliegen, was ja auch durch die Memo-Markenprodukte eben ausgedrückt war, die Preispunkte besetzt haben, die wirklich mit Qualität in interessanten Preisstellungen eben angeboten wurden, sodass sie wirklich breiteres Publikum damals erreicht haben. Und ein T-Shirt, das damals im Bio-Bereich eben oft 20, 30 Euro gekostet hat, gab es bei uns halt deutlich unter 10 Euro, teilweise für 5 Euro in den einfacheren Qualitäten. Und die waren trotzdem sozial hergestellt, waren aus Biobaumwolle, hatten eine gute Qualität. Und das war mir persönlich sehr wichtig. Und ich denke mir, das wurde ein Stück weit eben auch honoriert.
Ist ja auch so ein Etikett, was dem Label, sagen wir mal, Öko oder Bio oft anhängt. Kann ich mir nicht leisten. Es steht für Exklusivität, für Leute, die nichts mit mir zu tun haben, für einen Lifestyle sozusagen und ist eben nicht alltagstauglich. Und dem wollen Sie eben entgegenarbeiten und tun das. Haben Sie mit so Schranken immer noch zu kämpfen?
Ich meine, das ist das große Thema, dass wir in vielen Bereichen, gerade jetzt was Ernährung angeht, was Kosmetik angeht, haben Ökoprodukte oder nachhaltige Produkte, Bioprodukte schon einen recht großen Anteil. Und der wächst auch ständig, weil das, was ich esse, was ich an meinen Körper direkt ranlasse, da ist mir es natürlich einfach wichtig, auf Qualität zu achten und auf Gesundheit. Bei den Produkten, die dann ein bisschen weiter weg sind, da nimmt es ab und da ist noch ganz viel Luft nach oben im Markt. Aber auch dort gibt es eben ganz tolle Lösungen. Und auch dort kann man eben dann von besseren Produkten, die länger halten, die letztendlich auch eine bessere Qualität bieten. Und Qualität war für uns immer die vierte Säule der Nachhaltigkeit. Neben Ökologie, Sozialem und Ökonomie war Qualität immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Also die Dinger müssen auch lang halten,
genau.
auf gut Deutsch.
Ne? Sie sollen mindestens genauso gut funktionieren wie das konventionelle Produkt, aber letztendlich auch noch zusätzlich Vorteile bieten, dass man sie nachfüllen kann, dass sie länger halten und dass sie auf die Art und Weise letztendlich dann auf lange Sicht, vielleicht wenn sie in der Anschaffung doch mal etwas teurer sind, dann auf jeden Fall einen Preisvorteil bieten.
Na, ich denke, es bringt ja auch nichts, wenn man sagt, da ist ein Produkt, schmeckt zwar nicht so gut, funktioniert zwar nicht so gut, aber dafür ist wenigstens Bio, weil der Schuss geht nach hinten los, nämlich.
Definitiv, ja. Und unser Angebot oder die Attraktivität des Angebotes sollte immer sein, die Produkte sollen Spaß machen, die sollen Lust machen, sie zu benutzen und sie sollen von der Funktion und vom Preis her einfach in den Markt passen.
Aber nochmal zurück zum Image von Bio und Öko. Ich habe ein Interview geguckt von 2011, das eben im Zuge dieses Umweltpreises von Ihnen gemacht wurde, wurden die Preisträger eben vorgestellt. Und da sprechen Sie, dass Sie mit so einem hartnäckigen Image von seiner Verzichtskultur, Verzichtsethik zu kämpfen haben, was eben Bio anhaftet, dass es mit Verzicht und Verboten assoziiert wird, verbunden wird. Seitdem sind jetzt 13 Jahre vergangen. Und ich habe mir gestern gedacht, bei der Vorbereitung zur Sendung, wenn ich ehrlich bin, irgendwie scheinen auch die Fronten fast noch verhärteter. Einerseits Öko, Umwelt sind zwar so Werbelabels, Werbeslogans, da wird gern mit geworben. Andererseits werden eben ökologische Aspekte auch gebrandmarkt, abgelehnt. Das ist Ausdruck von so einer angeblichen Verbotskultur. Was ist denn schiefgelaufen in den vergangenen Jahren?
Ich weiß nicht, ob so viel schiefgelaufen ist, weil ich sehe die Debatte natürlich auch und sie macht mir auch Sorgen. Und gerade mit den Aktivitäten unserer Stiftung versuchen wir, dem eben auch entgegenzuwirken. Es gibt ja heute viel, viel mehr und viel bessere ökologische Produkte im Markt und sie werden auch viel breiter benutzt. Von daher ist diese Polarisierung eigentlich in der Praxis gar nicht das schlimme Thema. Es wird nur, denke ich mir, an ein paar wenigen Beispielen eben sehr deutlich. Und ich habe natürlich ganz großes Verständnis für jemand, der über Jahre hinweg sein Häuschen finanziert hat und der jetzt in Unsicherheit dann geworfen wird. Ja, wie geht das jetzt mit der Heizung und kann ich mir das überhaupt leisten? Und jetzt ist die Hütte gerade abbezahlt. Ja. Und dann kommt irgendwo hier vielleicht ein Verbot für etwas, was ich mit bestem Gewissen und Wissen vor 5 oder 10 Jahren dort eingebaut habe. Und dass das natürlich dann auch auf Widerstand trifft, das ist für mich ganz und gar verständlich. Und für mich ist so eine Lösung, wie wir eigentlich damit umgehen sollten, ist zum einen, dass wir den Menschen klare Orientierung bieten und klare Ziele und Visionen eben aufzeigen können, wie in welche Richtung sich eine Welt entwickeln könnte und was auch die ganzen Vorteile sind für die Lebensqualität, die wir letztendlich haben, wenn wir uns in die richtige Richtung entwickeln. Und ganz viel Wertschätzung und Verständnis auch für das zeigen, was Menschen im Laufe ihres Lebens aufgebaut haben. Das nicht abqualifizieren, nicht moralisieren, nicht kleinteilig kritisieren, sondern jeden vielleicht eher fragen, was kann ich denn aktiv dafür beitragen? Wo sind denn meine Stärken? Was sind denn meine Möglichkeiten, wo ich auch was zu einer Vision beitragen kann? Ich sage, ja, ich möchte ja auch, dass die nächste Generation auf diesem Planeten noch gut leben kann.
Ihre Stiftung haben Sie gerade angesprochen, die ist ja mit dem Preisgeld vom Umweltpreis mit diesen 250.000 Euro gegründet worden. Was die macht, zum Beispiel die Zukunftswoche Mainfranken, darüber sprechen wir gleich. Ich will jetzt nochmal bei diesen, Sie haben gerade so diesen Beitrag von jedem, ja, so ein bisschen anklingen lassen, auch im Kleinen, dass man vielleicht guckt, was kann man machen, wenn jetzt jemand draußen zuhört und sagt, Mensch, dieser Jürgen Schmidt, der klingt eigentlich ganz vernünftig, sollte vielleicht in die Politik gehen, aber vielleicht ist er auch gut aufgehoben, wo er ist. Aber ich versuche das jetzt mal mit der Nachhaltigkeit. Was haben Sie denn für einen alltagstauglichen Tipp? Wo könnte man loslegen? Vielleicht ganz im Kleinen erstmal.
Ich denke mir, wir können ganz viel über das, was wir oder wie wir kaufen, letztendlich Produktentscheidungen beeinflussen oder halt auch letztendlich was für die nachhaltige Entwicklung tun. Und da ist mein Tipp eigentlich letztendlich in erster Linie mal auf Qualität achten. Qualität ist für mich wirklich ein Kernbegriff. Wenn man Produkte kauft, die zeitlos sind, die eine gute Qualität haben, die langlebig sind, dann hat man schon sehr, sehr viel getan. Das zweite wäre dann, auf anerkannte Zertifikate zu achten. Und bei den Zertifikaten gibt es natürlich einen großen Wildwuchs, aber es gibt auch ein paar gute Hinweise oder ein paar gute Webseiten, auf denen man zum Beispiel sich anschauen kann, welche Label sind denn tatsächlich von den Kriterien hart. Da gibt es Label Online von den Verbraucherinitiativen, da gibt es Siegelklarheit vom Rat für Gesellschaft für Zusammenarbeit, internationale Zusammenarbeit. Und es gibt den Warenkorb vom Rat für nachhaltige Entwicklung, den nachhaltigen. Das sind alles Dinge, wo man sehr schnell und gut sehen kann, welche Label helfen einem. Und darauf dann beim Einkauf zu achten, zum Beispiel auf den Blauen Engel, das sind Dinge, die in der Praxis einfach ja, funktionieren und die einen weiterbringen.
Mehr als 100 Veranstaltungen an 9 Tagen, das bietet die Zukunftswoche Mainfranken, die läuft noch bis zum Wochenende, ins Leben gerufen von der Stiftung um Jürgen Schmidt. Herr Schmidt, bevor wir über die Zukunftswoche sprechen, sprechen wir mal kurz über die Stiftung, die das Ganze auf die Beine stellt. Sie haben die dann gegründet nach dem Umweltpreis. Warum eigentlich eine Stiftung? Sie sind ja dann auch parallel oder knapp zeitversetzt sozusagen aus der allerersten Reihe bei Memo raus. Was waren da so die Gedanken, die Sie dazu gebracht haben?
Ja, ich habe gemerkt, dass ich bei Memo und wir hatten Phasen stürmischen Wachstums und dann hatten wir aber auch ab dem Jahr 2008, da war Finanzkrise, dann mal eine etwas Plateauphase, was die Entwicklung angeht. Und wir hatten damals eine schwierige Phase, weil wir ein neues EDV-System und auch ein neues Logistiksystem eingestellt haben und eingeführt haben. Und dann, als das durch war, zu merken, okay, die Leute haben tatsächlich sind ein bisschen erschöpft. Ich wollte dann gleich wieder weiter und wollte Auslandsexpansion, neue Partner dazu nehmen. Jetzt sagen, jetzt haben wir doch das System, jetzt können wir doch durchstarten und habe dann gemerkt, ich stoße mit meinen Ideen nicht mehr so ganz durch. Und das war eine Frage der Unternehmenskultur. Ja? Und ich habe dann gemerkt, okay, ich sollte vielleicht mal einen Schritt zurück machen und mir auch überlegen, was sind die Kriterien, die vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich das Unternehmen geführt oder mitentwickelt habe, gefehlt haben? Und habe dann nach etwas gesucht, wo ich weiter wieder lernen kann. Mhm. Und nach dem Umweltpreis 2012, da hatte ich sehr, sehr viele Einladungen. Und eine der Einladungen hat mich nach Südtirol geführt, wo ich einen Vortrag bei einer Unternehmensberatung, bei einem Kongress gemacht habe. Und die hatten vom Ansatz her ein Konzept mit systemischer Unternehmensentwicklung, mit Organisationskultur, mit Kreiskultur, der mich total fasziniert hat. Und ich habe mich dann entschlossen, da reinzugehen, bei der Memo AG aus dem Vorstand auszutreten, habe meine Anteile behalten und dann einige Jahre einfach in eine neue Lernphase zu gehen und zugleich aber andere Unternehmen zu begleiten, viele Sachen kennenzulernen dabei. War dann mit ganz erfahrenen Beratern, die das 20 Jahre lang machen, unterwegs als Unternehmer im Duo, was immer gut funktioniert hat, auch bei den Kunden, weil man aus der Praxis und aus der Theorie eben gut den Leuten helfen konnte. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich mich mit dem Thema, was bringt Menschen eigentlich dazu, ihr Verhalten zu verändern und was sind die Auslösepunkte, dass man vom Wissen zum Tun kommt, ja? Mhm. Dass das eigentlich ein wichtiges Thema wurde, eine Fortführung dessen, was ich über viele Jahre über die Produkte versucht habe. Und das habe ich dann letztendlich mit der Gründung der Stiftung im Jahr 2019 versucht umzusetzen. Und dort tatsächlich der Stiftungszweck ist, und das sieht man auf der Website auch ganz schön, vom Wissen zum Tun. Mhm. Ja? Wie komme ich zum Verändern?
Und das ist eine gute Brücke zur Zukunftswoche, die eben von der Stiftung veranstaltet wird. Samstag ist es ja losgegangen in der Würzburger Innenstadt, diese Woche rund ums Thema Nachhaltigkeit. Da gab es ein Zukunftsfest in der Innenstadt. Das klingt nach Spaß und Lebensfreude, Fest. Inwiefern ist das eben ein ganz bewusst gesetzter Punkt zum Auftakt, um zu zeigen, Nachhaltigkeit kann Spaß machen, Lebensfreude, um die Leute dann vom Wissen zum Tun zu bringen?
Also ich glaube, und das ist das Konzept der Zukunftswoche und das ist das, was auch bei mir jetzt in der praktischen Umsetzung dann bei der Stiftungsarbeit ganz schnell großen Raum gewonnen hat. wenn Menschen sehen, wie viele andere es gibt, die in der Richtung schon was tun, was es alles an tollen Aktivitäten in einer Region gibt, und da ist auch Region und Heimat letztendlich natürlich wichtig, weil es Anker sind an der Stelle. Wenn ich also sehe, dass es da ganz viele gibt, die eben in die gleiche Richtung gehen oder bei denen ich mich andocken kann, dann entsteht sowas wie Veränderungsbereitschaft und auch Lust und Spaß daran. Und hier zeigen sich natürlich, beim Zukunftsfest war das exemplarisch, ganz viele Initiativen, aber auch einige Unternehmen, die eben vorbildlich da unterwegs sind. Und da kann ich mir ganz viele Anregungen einfach holen für mein tägliches Leben. Und das gibt eben auch eine riesen Bandbreite in der Richtung.
Und eben ohne fuchtelnden Zeigefinger und Missionierungswillen sozusagen.
Genau dieses, ja. Und deswegen ist es eher auch ein Festival und ein Fest als letztendlich eine Informationsveranstaltung.
Ja, was auffällt, dieses Fest ist eben dezentral, ne? Es gibt es nur in Würzburg, sondern an verschiedenen Orten, Würzburg, natürlich, Schweinfurt, Kitzingen, also die Städte, aber eben auch Dörfer und Gemeinden. Und da ist noch so eine riesige Bandbreite, also Führung auf dem Wertstoffhof zum Beispiel, bis zum Fachvortrag, wie man jetzt zum Beispiel nachhaltig sein Geld anlegen kann. Warum ist Ihnen das so wichtig, diese räumliche und inhaltliche Bandbreite?
Ja, weil ich dann einfach schauen kann, wer ist denn bei mir um die Ecke? Wo kann ich mich vielleicht anschließen? Ja, welche Themen interessieren mich? Was gibt es denn in meiner Region oder bei mir vielleicht auch irgendwo in einem Biotop um die Ecke, bei mir, dass ich noch gar nicht wusste, dass es existiert? Und dort findet jetzt genau eine Führung statt. Und das sind eben die Dinge, die Menschen dann vielleicht, die es ihnen erleichtern, mit den Themen in Kontakt zu kommen, weil es die Menschen vor Ort sind, mit denen sie tatsächlich auch vielleicht sich in anderen Zusammenhängen schon mal, denen, die ihnen begegnet sind in der Schule oder sonst irgendwo, und feststellen, ja, die machen ja was in der Richtung, da kann ich mitmachen.
Was ich auch spannend finde, also Brotbackkurs gibt es zum Beispiel, ganz viele Wanderungen, geführte Wanderungen, also Biotope oder Kräuterführungen. Und da ist mir der Gedanke gekommen, Mensch, es ist ja echt altes, uraltes Wissen im besten Sinne, was da vermittelt wird. Also Brotbacken, Kräuterkunde. Ketzerisch könnte man jetzt fragen, was hat ein Brotbacken mit Zukunftswoche zu tun?
Und genau das ist der Punkt, weil vieles von dem, was traditionell gut war, ist genau auch das, was wir in Zukunft wieder brauchen, was wir verloren haben teilweise. Weil wir kamen ja von großer Diversität, von anderen Landschaftsräumen letztendlich auch, dann hin vielleicht zu Monokulturen, und wir müssen wieder dort zurück. Also das heißt, das, was traditionell eigentlich wirklich gut funktioniert hat, das wieder wertzuschätzen und dem wieder Raum zu geben und auch zu zeigen, was da für Potenzial drin liegt.
Und da könnte ja auch ein Schlüssel liegen, um zum Beispiel jetzt Menschen für den Gedanken der Nachhaltigkeit zu gewinnen. Also man zeigt Nachhaltigkeit, vielleicht ein relativ neues Wort, aber ihr müsst keine Angst haben, weil ihr macht es ja eh schon die ganze Zeit. Gerade die alten Menschen, die sich mit Kräutern auskennen, die selber kochen, Rezepte finden und backen.
Und da ist genau wieder der Punkt mit dem Begriff Wertschätzung. Denn das Wissen und das, was auch kulturell und mit dem ganzen Hintergrund in der Bevölkerung, in der Gesellschaft da ist, das wieder ein Stück weit sichtbar zu machen und diesen Leuten eben auch ein bisschen eine Bühne zu geben und zu zeigen, was sie dort alles mitgebracht haben und was für die Zukunft wieder genutzt werden kann. Das ist etwas, was wir tatsächlich mit der Zukunftswoche erreichen wollen. Wir wollen so vielen Leuten, Menschen wie möglich eine Bühne geben, um ihre Lebenserfahrung, die Dinge, die wirklich wertzuschätzen sind, tatsächlich auch wieder breit eine Präsenz, eine Bühne, eine Möglichkeit zu geben, das zu zeigen.
Sie haben vorhin diesen Aspekt der Regionalität auch angesprochen und Heimat auch. Jetzt sind wir hier auf BR Heimat und senden. Wie viel hat denn Nachhaltigkeit mit Regionalität zu tun? Bei Lebensmitteln leuchtet es ein. Ist es eine Gleichung, die immer eng ist?
Wir haben das festgestellt bei Memo, dass regionale Produkte eigentlich stärker wirken als zum Beispiel eine reine Biozertifizierung. Also dass Menschen darüber, dass sie die Lieferkette nachvollziehen können und auch wissen, wo ist es angebaut oder wo ist es hergestellt, dass das eine viel stärkere Verbindung herstellt und auch einen starken Kaufimpuls letztendlich auslösen kann, viel stärker, als wenn ich nur ein Label drauf habe. Und von daher ist das ganz wichtig, und das Konzept der Zukunftswoche ist bewusst ein regionales Konzept. Und es wäre nichts, was man jetzt einfach auf ganz Deutschland so ausweiten kann, weil es geht darum, was gibt es in meiner Region, was kann ich hier für meine Region auch tun. Das ist auch das Kriterium dafür, wenn ich eine Veranstaltung bei der Zukunftswoche machen möchte, dann muss ich auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ein Stück weit einzahlen. Das ist der Rahmen, den wir gesetzt haben. Aber es muss etwas sein, was tatsächlich auch für die Region Mainfranken dann eine Wirkung zeigt.
Noch bis Sonntag läuft die Zukunftswoche Mainfranken in Städten und in vielen Dörfern in Mainfranken, organisiert von der Stiftung um Jürgen Schmidt. Herr Schmidt, was mir aufgefallen ist, als ich das Programm gestern mal intensiv durchstöbert habe, da sind ganz viele Formate auch dabei, wo es eben ums Mitmachen geht. Also es gibt zum Beispiel eine Schnippelparty, wo man zusammen was kocht. Ja, es gibt Workshops, auch für Kinder, für Familien. Warum ist Ihnen dieser Mitmachgedanke auch so wichtig?
Ja, es ist ein Unterschied, ob man zum einen erstmal übereinander redet oder miteinander redet. Und die Steigerung dazu ist natürlich nochmal miteinander etwas tun oder etwas entstehen lassen. Mhm. Und genau dieses, ja, etwas gemeinsam kreativ entwickeln und dann auch ein Ergebnis sehen, das sind natürlich ganz tolle Veranstaltungen. Ich glaube, die auch prägen und die in Erinnerung bleiben. Und deswegen haben wir versucht, so viele Dinge eben einzubauen in die Richtung oder so viele Akteure wie möglich zu animieren, etwas in die Richtung anzubieten, wie es irgendwie nur ging.
Wenn Sie das erzählen, haben Sie so ein richtiges Lächeln im Gesicht. Ja, ich habe das Gefühl, Ihnen macht es so Spaß, Leute zusammenzubringen. Was ist das Schöne daran? Vielleicht eine blöde Frage, aber man merkt förmlich, wie Sie das ausfüllt, dieses Vernetzen und Menschen in Kontakt bringen.
Ja, mich treibt es natürlich auch um, dass in den letzten Jahren die Polarisierung zugenommen hat und dass das Übereinanderreden und das Abwerten im Gegensatz eben zum Wertschätzen einfach mehr Raum eingenommen oder mehr Raum einzunehmen scheint, kann man vielleicht sagen.
Ja. Vielleicht sind die auch einfach nur lauter als die anderen, die Spaltung vorantreiben.
Was ich bemerke, ist, dass es für wirklich existenzielle Fragen, nämlich für die Frage, wollen wir, dass es uns und unseren Kindern in der Gesellschaft, hier auf diesem Planeten, ökologisch, aber auch gesellschaftlich zukünftig besser geht, ja, stehen Sie da dahinter, dass wir da durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Altersschichten, durch alle politischen Orientierungen ein ganz klares Ja dazu haben.
Ja, man müsste auch wirklich irgendwie bescheuert sein, wenn man sagen würde, nee, das möchte ich nicht, ich möchte, genau, dass es denen schlechter geht.
Und genau an der Stelle eben dann Menschen abzuholen und ihnen zu zeigen, ja, und du kannst auch was dazu tun. Mhm. Was hast denn du in deinem Leben gemacht? Was hast du Spannendes gemacht? Was hast du gelernt? Was kannst du beitragen? Nicht nur dann darüber zu reden, ja, du musst jetzt 5% weniger Energie verbrauchen oder Sachen ein bisschen weniger schlecht machen, sondern einfach, was kannst du tun? Worauf hast du Lust? Wo kannst du einen Beitrag leisten? Was macht dir Spaß? Wofür brennst du? Wo bist du fit? In welchem Bereich kannst du Kompetenzen weitergeben? Und das können ganz traditionelle, aber auch sehr kreative und neue Dinge sein. Und diese gesamte Bandbreite eben abzubilden, das möchten wir in der Zukunftswoche schaffen, um dann einfach auch zu zeigen den Menschen in der Region, wow, da gibt's ganz viel.
Ein Thema ist ja oder geht gerade so in die Richtung, die Sie gerade auch angedeutet haben. Montag war es, glaube ich, eine Diskussion zum Thema Klimawandel als Glaubensfrage. Ist jetzt weniger eine theologische Diskussion gewesen, sondern es geht eben gerade um diese gesellschaftliche Polarisierung, um dieses Schwarz-Weiß-Denken, Klimawandel. Bringt die Leute gegeneinander auf, spaltet auch, wie man damit umgeht, ob man ihn negiert oder wie darüber gesprochen wird, welche Folgen daraus entstehen. Wie nehmen Sie das wahr, gerade was sich da so tut?
Also wenn man jetzt Klimawandel anguckt zum Beispiel, dann nehme ich wahr, dass die Methode, um zu spalten oder um zu polarisieren, in allererster Linie ist, die Menschen zu verunsichern. Stimmt's vielleicht doch nicht? Ja? Gibt es dann doch irgendwas, das an dem Produkt eben einen Haken hat? Und das ist leicht gemacht und Verunsicherung ist schnell gesät. Und das fördert eben dann auch in einem Klima, wo es an, sagen wir mal, an Perspektive, an Visionen ein Stück weit fehlt, letztendlich dann Auseinandersetzungen, scheinbare Auseinandersetzungen. Ich glaube oder ich bin überzeugt, und ich habe ja jahrelang eben auch Führungskräfte jetzt geschult in meiner Beratertätigkeit, und da sagen wir immer, das ganz Wichtige ist Orientierung geben. Orientierung geben, klare Linie, Ziele vorgeben. Und das gilt auch für Unternehmen. Das ist auch was, was bei Memo zum Beispiel in der Zeit, in der ich damals da war und wo ich auch im Nachhinein gemerkt habe, das hat gefehlt, ja, ein Leitbild, eine klare Mission, eine klare Vision. Das war implizit natürlich vorhanden. Klar, wir machen ökologische Produkte, wir haben da Ziele, aber das auszuformulieren und es auf eine Art und Weise eben auch zu präsentieren, dass die Mitarbeiter da mitgehen, dass sie wissen, wofür arbeite ich hier, wofür gehe ich jeden Morgen zur Arbeit. Das ist ganz wichtig und das würde ich mir heute in der Gesellschaft sowohl von den Unternehmen als auch von der Politik, als auch ja, von allen anderen, von den Kommunen, von den Verbänden eben wünschen, Orientierung zu geben, einen klaren Kompass zu haben. Und das würde dieser Verunsicherung und der Möglichkeit, diese Verunsicherung zu säen, glaube ich, sehr stark entgegenwirken.
Welche Gefahr besteht denn, wenn man es gar nicht mehr versucht, miteinander ins Gespräch zu kommen, in den Diskurs und die Spaltung zu überwinden? Meinen Sie, da sind wir schon an dem Punkt?
Ich bin sehr zuversichtlich. Ich glaube, dass die Kreativität des Menschen sehr, sehr groß ist, dass wir sowohl für die technischen Probleme wirklich für alles eigentlich schon Lösungen haben und dass wir eigentlich, was diesen Diskurs und die gesellschaftliche Spaltung, die wir jetzt gerade im letzten Jahr, denke ich mir, verstärkt eben auch gemerkt haben, dass wir da den Höhepunkt schon wieder überschritten haben. Ich sehe gerade, dass eben weil Themen dazu geführt haben, dass gesellschaftliche Spaltung sehr deutlich wurde, dass Menschen wieder auf die Straße gehen, dass ganz klar der gesellschaftliche Zusammenhalt auch wieder ein Wert ist, der mehr gesehen wird. Also ich glaube, da sind wir schon wieder genau auf dem richtigen Weg.
Habe die Ehre auf BR Heimat mit der letzten Runde für heute in unserem Gespräch mit dem Nachhaltigkeitsvordenker und Macher Jürgen Schmidt. Herr Schmidt, das Finale, die letzte Runde, die nutze ich immer ganz gern, um so ein bisschen vorauszugucken in die Zukunft. Schauen wir zunächst mal in die Zukunft der Zukunftswoche, Mainfranken. Noch bis Sonntag läuft das Programm. Wenn ich mir jetzt, sagen wir mal, drei Veranstaltungen, drei Programmpunkte rauspicken könnte, haben Sie einen Tipp für mich? Welche wären das?
Es gibt natürlich eine riesen Bandbreite. Schauen Sie auf die Website www.zukunftswoche-mainfranken.de. Da können Sie einfach mal schauen, was spricht Sie an, was springt Sie vielleicht an. Aber nachdem die eine oder andere Veranstaltung auch schon ausgebucht ist, kann ich vielleicht auf zwei, drei hinweisen, wo es definitiv einfach noch Plätze gibt.
Ja, sehr gerne.
Zum Beispiel ist morgen am Donnerstag der Skate-Pionier Titus Dittmann in Würzburg zu Besuch und hält einen Vortrag über die Zukunft mutig meistern. Das ist auch ein Vordenker, der eine Stiftung gegründet hat, Skate Aid, der weltweit jetzt Skateparks macht und Jugendliche eben
voranbringen möchte. Also Skateboardparks.
Skateboardparks macht, ja. Und das ist super klasse. Dann zum Thema Mitmachen. Gerade jetzt, was Würzburg angeht, hier ist ja auch ziemlich viel über das Mobilitätskonzept in der Innenstadt eben diskutiert worden in den letzten Monaten. Wir bieten eine Bürgerwerkstatt an, wo auch der Bürgermeister persönlich dann, der zweite Bürgermeister, Klimabürgermeister, anwesend sein wird und wo Konzepte und Fragen und Ideen eingebracht werden können, die dann in den Stadtrat eingespeist werden und auch am Samstag nochmal eine mehrstündige Ideenwerkstatt in Workshop-Format, wo die besten Ideen, die aus den Bürgerwerkstätten jetzt eben kommen, wir hatten eine schon gestern, dass die dort eben nochmal ausgearbeitet werden, um eine wirklich gute Vorlage auch für den Stadtrat zu bieten.
Das heißt, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ich gehe dahin, kann meine Gedanken loswerden, diskutiere mit anderen Menschen, die in meiner Stadt wohnen und habe dann eben auch die Möglichkeit, meine Ideen loszuwerden.
Genau.
Also die bleiben nicht in meinem Hirn oder in meinen eigenen vier Wänden am Küchentisch, wenn ich diskutiere, so müsste man es machen, sondern ich kann die einbringen. Und das ist auch dieses vom Denken zum Handeln, ne?
Genau.
Was ich vorhin angesprochen habe.
Und hier ganz konkret eben, es wird eine richtige Beschlussvorlage für den Stadtrat dann eben geben mit diesen Ideen, also eine Arbeitsvorlage. Also das heißt, es geht dann tatsächlich auch weiter an der Stelle.
Da geht es ja dann auch darum, sozusagen dieses Ohnmachtsgefühl, was man vielleicht oft hat. Ich kann ja eh nichts ändern. Was dann auch zu so einer Verdrossenheit möglicherweise führt, eben ja in Bewegung zu bringen und eben zu den Leuten zu bringen, die eigenen Ideen, die die Entscheidung dann auch fällen.
Genau, wenn ich sehe, dass Menschen schimpfen, dann sage ich, komm doch. Genau das
Mach mit.
Solltest du vielleicht mal dem Bürgermeister selber sagen. Mhm. Und da möchte ich einladen, dann ein interessantes Format könnte auch noch sein, der Zukunft Slam. Poetry Slams kennen Sie vielleicht.
Das ist so Dichterwettstreit.
Dichterwettstreit, genau, den wir am Samstagabend haben. Also das sind jetzt so Veranstaltungen, wo ich einfach nochmal ganz herzlich einladen möchte, neben den anderen 60 Veranstaltungen, die jetzt in den nächsten Tagen bis Sonntag noch stattfinden.
Was ich gesehen habe gestern, es gibt auch eine Veranstaltung, ich weiß allerdings nicht, ob sie schon war, da geht es um so Gesundheitsaspekt Hitze. Das finde ich auch spannend. Es gibt ja auch Veranstaltungen, da geht es um die Stadt der Zukunft. Ne? Würzburg hier im Kessel, im trockenen Unterfranken, ächzt ja in den Hitzesommern einfach unter den Bedingungen, die hier herrschen. Das sind anderen Städten genauso. Man macht sich viele Gedanken, was kann man dagegen tun. War das schon diese Veranstaltung Gesundheitsaspekt Hitze? Wie schütze ich mich vielleicht auch vor heißen Sommern?
Ja, es gab einen Gesundheitsparcours, bei dem war ich auch dabei und habe das begleitet die ganze Zeit. Das war total interessant, weil auch für mich, nachdem ich mich viele Jahre schon mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, waren da ganz neue Aspekte dabei, wo mir erstmal klar geworden ist, wie viele Auswirkungen eben Klimawandel und auch Biodiversitätsverlust auf unsere Gesundheit letztendlich haben, über neue Krankheiten, über viele Dinge, die dort eine Rolle spielen. Und da sind die Omas for Future und die Scientists for Future in Würzburg auch sehr aktiv und bieten in der Richtung noch einiges mehr an Veranstaltungen an. Also da einfach auch bitte mal reinschauen.
Ist dann am Sonntag, wenn die Zukunftswoche zu Ende gegangen ist, dann gleich nach der Zukunftswoche ist vor der Zukunftswoche und es geht nahtlos weiter? Oder ist auch erstmal ein bisschen durchschnaufen angesagt bei Ihnen?
Also wir haben schon ganz klar die nächsten Termine im Auge. Und zwar ist es uns ganz wichtig, mit den Akteuren zusammen letztendlich auch zu schauen, wie ist es gelaufen, welche Anregungen habt ihr noch, was können wir besser machen. Es ist jetzt die dritte Zukunftswoche. Mhm. Wir haben das Format und auch die Art und Weise, wie wir das Ganze gestalten, natürlich kontinuierlich auf ein neues Niveau versucht zu heben. Und das soll in der Richtung weitergehen. Wir haben schon die Anfrage der Stadt Würzburg, ob wir nicht nächstes Jahr auch wieder eine Zukunftswoche und ein Zukunftsfest mit der Stadt gemeinsam machen wollen. Ich denke mir, es wird auch in die Richtung gehen. Aber wenn ich ein bisschen weiter schaue, ist natürlich auch eine Idee von uns, wie können wir das verstetigen? Und gibt es vielleicht auch neue Ideen, wie man Plattformen so aktiv gestalten kann, dass auch außerhalb der Zukunftswoche über das gesamte Jahr diese Akteure, diese Veranstaltungen, die in der Richtung stattfinden, ein breiteres Publikum erreichen? Also daran arbeiten wir, da sind wir am Überlegen, welche Konzepte funktionieren könnten. Mhm. Und wir haben von anderen Regionen die Anfrage vorliegen, ob wir nicht mithelfen könnten, so eine Zukunftswoche zum Beispiel eben in der Region Freiburg oder in anderen Regionen Deutschlands eben auch zu gestalten. Und das könnte natürlich auch für die nächsten Jahre eine Aufgabe sein, das dann in andere Regionen zu multiplizieren, nachdem wir jetzt ja wissen, wie es funktioniert.
30 Sekunden haben wir noch. Gibt es eigentlich irgendeine Idee, von der Sie sagen, klingt vielleicht spinnert, aber das würde ich gerne mal machen. Das ist so ein Projekt, das muss ich irgendwann nochmal angehen.
Ich würde mich einfach freuen, wenn wir mit der Stiftung einen Beitrag dazu leisten, eine Bewegung hier in der Region in Gang zu setzen. Und mein Traum ist natürlich, dass das eine große Bewegung wird. Und das Beispiel Fridays for Future hat ja vor einigen Jahren auch gezeigt, dass ganz schnell aus einem kleinen Impuls heraus eine große Bewegung entstehen kann. Und mich würde sehr freuen, wenn wir genauso hier in der Region einen Impuls setzen, der dann vielleicht andere Regionen anzündet, der einfach dazu führt, dass wir den Wandel, und das Motto ist ja, gemeinsam schaffen wir den Wandel, dass wir nicht vor dem Wandel Angst haben, dass wir nicht Sorge haben, dass wir nicht Unsicherheit verspüren, sondern dass wir den Wandel mit Spaß und mutig angehen können.
Ein paar Minuten noch, dann haben wir 12 Uhr, damit sind wir am Ende angelangt von Habe die Ehre für heute. 2 Stunden mit Jürgen Schmidt von der MEMO-Stiftung. Herr Schmidt, ich wünsche Ihnen alles Gute für die Restwoche der Zukunftswoche Mainfranken, für das Programm, was Sie da auf die Beine gestellt haben, mit vielen anderen zusammen. Bestes Gelingen auch für alles, was Sie darüber hinaus planen an Projekten, an kleinen und großen. Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch heute.
Ja, auch danke, dass ich hier heute im Studio sein durfte. War sehr schön, hat wirklich Spaß gemacht. Aber ich möchte die Gelegenheit noch nutzen, auch ein ganz, ganz großes Dankeschön zu sagen, weil es geht ja nicht um meine Arbeit allein, sondern es gibt ein Veranstaltungsteam und das ist großartig. Also Miriam Christoph, die die Projektleitung für die ganzen Sachen hatte, Katrin, unsere Art Directorin, die sich auch sehr stark um Sponsoren bemüht hat, Jutta, die die ganze Pressearbeit gemacht hat und Rolf, unser Programmierer im Hintergrund, der sich um die Website kümmert. Das sind die Leute, die hier mit mir zusammen das hier auf die Beine gestellt haben und da ein ganz großes Dankeschön zum Schluss an dieses großartige Team, das das möglich gemacht hat.
Und ich tue auch noch ein paar Namen hier reinschmeißen, nämlich Sascha Wehmeier sehe ich hier hinter der Glasscheibe, unser Mann für die Technik, hat uns unterstützt während der Sendung, herzlichen Dank. Und an David Zahm für die Musikauswahl und natürlich an Sie da draußen, an den Empfangsgeräten fürs Zuhören, Ihr Interesse. Ade aus Würzburg, Ihr Jochen Wopser.